Die gesamte Vielfalt des Rock gibt's nur bei Radio Bob. Mehr als 40 Streams für wirklich jeden Rockgeschmack. Von Grunge über Heavy Metal bis Mittelalter-Rock ist einfach alles dabei, was richtig reinhaut. Dazu immer die aktuellsten Rock-News, exklusive Interviews, spannende Podcasts von und mit euren Lieblings-Rockbands und noch so vieles mehr. Das alles gibt's auf radiobob.de und in der MyBob-App. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.
Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge Almost Daily. Heute mit an Bord Etienne Gade und Gregor Katsios und wir machen heute einen Themenbuzzer. Das wird sehr spannend. Schön, dass ihr da seid, Jungs. Gregor, habe ich deinen Namen gerade irgendwie falsch ausgesprochen?
Nee, also ich
Gregor, ne? Gregor klingt aber auch viel geiler, Moment. Wie so ein Barbar.
Na gut, ich habe schon öfters mal Post bekommen, die an ganz viele verschiedene Leute adressiert war, nur nicht an mich. Mein Liebling, das habe ich schon mal erzählt, war, ich glaube, als ich damals das Club Nintendo Heft abonniert habe, kam es an für Frau Gregorios Karzois.
Auch nicht schlecht.
Auch nicht schlecht. Ich habe es mal angenommen für sie.
Aber Gregor, wäre das ein Name, auf den du dich einlassen könntest?
Ich weiß nicht, ob das mein Name wäre, den ich wählen würde, aber kann man sich dran gewöhnen, finde ich. Ne? Hat ja auch was Starkes, oder?
No? Mehr? Ich finde, deswegen sage ich das. Ich glaube, das ist wie bei Romulus und Remus. Ich glaube, wenn Gregor und Gregar darum kämpfen, wer letztendlich die Stadt benennen darf nach sich selbst, würde auf jeden Fall Gregar gewinnen.
Und ich komme nicht zur Ruhe ohne meinen Liter Wolfsmilch. So ist es eben, ne?
Ja, ganz genau. Ja, ihr Lieben, wir machen heute Themenbuzzer. Das heißt, wir haben von unserer zahlreich bestückten Redaktion ein paar Themen aufgeschrieben bekommen, die wir heute mal in Angriff nehmen wollen. Wir beginnen mit unserem ersten Thema.
Ganz kurz, die Regel ist nämlich, wir können jeder... Oh.
Ja. Die Regel ist, dass wir jederzeit das Thema ändern können. Wenn einer sagt, Themawechsel, kommt der nächste Begriff. Das nur kurz zur Erklärung. Und das erste Thema war jetzt Traumland auswandern. Ja,
habe ich das richtig Traumland gesehen? Zum Auswandern. Also in welches Land würdet ihr gerne mal auswandern? Das ist so eine schöne Frage.
Das ist so, ich weiß nicht, ob von mir erwartet wird, dass ich Griechenland sage oder nicht. Ne? Weil das ja so, also
wieso
wenn...
Denn?
Naja, es ist ja so, gerade sehr viele aus der Verwandtschaft. Ich bin natürlich hier aus Migrationshintergrund, ne? Aber trotzdem hier geboren. Viele dann ältere Familienmitglieder sind nach Griechenland ausgewandert, wieder zurück.
Ne? Aber ist Familie nicht normalerweise der Grund, wegzuziehen?
Ja, das also ist mein Problem.
In meinem
Fall
ist das so.
Das ist so das Ding. Ne? Also wenn ich jetzt von hier in die Familie in Deutschland zur Familie nach Griechenland wechsle, dann sollte ich lieber nach Griechenland gehen, aber ohne niemandem Bescheid zu sagen. Das wäre wahrscheinlich ganz praktisch. Ich verstehe diese Sprache nicht gut. Tut mir leid, ich Deutsch hier. Passt schon.
Aber für dich macht es ja Sinn, weil du die Sprache sprichst, ne?
Deutsch, ja.
Nein, ich meine, Griechisch. Du sprichst ja Griechisch. Deswegen macht es ja schon Sinn, weil Griechenland ist ja eigentlich ein schönes Land, ne? Also da kann man, ist ja ein Urlaubsland.
Eigentlich, ne?
So.
Ja, ja, ich darf nur nicht sagen, eben, dass ich aus Deutschland komme oder es nicht irgendwie, also wenn mich die Leute da nicht kennen, wenn ich da irgendwo hingehe, weil da ist ja noch so ein bisschen die Restwut über die ganze zahlt mal eure Schulden zurück, Geschichte.
Das aber jetzt steht mal, also,
nicht im guten Land.
Ich wink das jetzt mal durch, aber was ist denn, ist das denn überhaupt dein Traumland? Also du musst es ja jetzt nicht nur wegen Heimatverbundenheit wählen, du hast ja die jetzt in dieser theoretischen Frage die gesamte Welt zur Auswahl.
Ja, das stimmt. Also ich, auch wenn es das Naheliegendste wäre, ich glaube, ich würde mir diesen Gedanken vernünftig durch den Kopf gehen lassen. Es müsste auf jeden Fall irgendwo sein, da ist Griechenland schon mal ganz in Ordnung, wo es warm ist. Ne? Weil alles unter 25 Grad ist scheiße kalt für mich. Also vor allem sehr gut in Hamburg. Ja, vielleicht auch halbwegs erreichbar, wenn man irgendwo mal hin möchte, zumindest wenn man wieder vernünftig fliegen kann und alles, wo du jetzt nicht sagst, okay, wenn ich irgendjemanden sehen möchte oder irgendetwas anstellen möchte, dass ich da 25 Stunden im Flugzeug bin.
Das ist ein gutes Argument. Das habe ich nämlich auch eben schon als Filter angelegt. Und das macht es aber auch schwierig. Ich hätte sowas gesagt, vielleicht wie Kanada. Kanada ist wie USA nur und cool. Schöne Natur. Ja, die Leute sind nicht ganz so fancy. Ne? Also die Leute sind ein bisschen europäisch im Geiste. Tragen zwar auch immer Shorts, auch bei 0 Grad. Aber die sind, glaube ich, ein bisschen, also da vereint man so das Große, was die USA hat mit dem europäischen, mit der Mentalität so ein bisschen, glaube ich. Deswegen hätte ich vielleicht Kanada überlegt, aber Kanada ist auch nicht immer so geil warm. Kanada ist vor allem sehr weit weg, also man muss immer lange fliegen. Deswegen vielleicht irgendwas in Spanien, wo man sehr schnell wieder nach Deutschland kommt, aber gleichzeitig bietet Spanien eben auch, ja, ist auch ein Urlaubsland, bietet schöne Temperaturen, Strände, es gibt Inseln, es gibt sogar ganze Inseln, wo nur deutsche Streamer wohnen, also man kann sich das richtig gemütlich machen.
Ja, ich hätte tatsächlich auch Kanada wahrscheinlich gesagt. Eigentlich war es immer Amerika, aber das ist einfach schlecht gealtert, der Wunsch. Ist, glaube ich, momentan einfach nicht so, ist einfach nicht mehr so geil. Das Land ist wirklich noch zerrütteter, als es jemals war. Und viel soziale Ungerechtigkeit und einfach, ja, wird nicht geiler da irgendwie momentan. Es gibt trotzdem immer noch coole Orte und Flecke in den USA. Aber ich glaube, Kanada wäre dann was. Wo ich, ja, weil es, wie du gerade gesagt hast, Nils, wie so ein Kompromiss klingt zwischen USA, ein bisschen europäisch, trotzdem auch genug andere Eindrücke und andere Lebensweisen, aber nicht ganz crazy anders. Also man würde sich da wahrscheinlich schon als Deutscher irgendwie auch zurechtfinden. Es ist weit weg, aber ich weiß nicht, ob das ein Argument ist, was dagegen spricht.
Wart ihr schon mal in Kanada, wo die über den Wunsch nicht, nee.
Nee. Ja, ich war schon mal da in Kanada, ja.
Also zumindest ein bisschen Erfahrung. Ja. Und ja. Die Frage wäre natürlich auch, wäre es für euch ein Problem, weil es natürlich von der Sprache nochmal anders ist. Englisch geht ja, aber franco-kanadischer Teil, ne? Montreal, Quebec oder sowas. Ist das auch eine Option?
Ja, durchaus. Ich kann ja ein bisschen Französisch, noch von der Schule her. Und hätte da dann tatsächlich auch Interesse, die Sprachskills sozusagen zu verfeinern oder zu verbessern oder sich überhaupt wieder neu anzueignen. Also das wäre für mich.
Das ging rapide bergab gerade.
Ja, aber ich glaube, ich habe genug Basics, um da leben zu können, um dann auch, also das Fundament ist da, sage ich mal, um da sprachlich drauf aufzubauen. Aber es fehlt natürlich komplett die Sprachpraxis und so. Aber das würde mich nicht abschrecken.
Ja, also ich glaube, dass du in Kanada auch mit Englisch sehr weit kommst. Ist halt einfach ein zweisprachiges Land. Aber es gibt ja auch viele Großstädte, die hauptsächlich englischsprachig sind, ist halt die Frage auch, will man in die Großstädte rein oder will man vielleicht so ein bisschen die Natur auch mitnehmen, ne? Weil Kanada ist natürlich auch, hat da so eine beeindruckende Natur, man kann auch natürlich so ein bisschen weiter raus. Ja, aber ich finde, das sind schon schöne Länder. Aber ich finde auch, ich drück mal den Buzzer jetzt.
Ja, drück mal den Buzzer. Brrr.
Oh. Lampenfieber.
Lampenfieber. Tja. Ja, was, da wäre ja natürlich die große Frage, empfindet man Lampenfieber? Wir als Stars, das ist eine Frage, die oft aufkommt, empfindet man noch Lampenfieber? Und ich muss sagen, es kommt drauf an, in welchen Situationen. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass das klassische Lampenfieber habe ich zum Beispiel eher in Situationen, wo man vielleicht nicht so sehr damit rechnet. Zum Beispiel neulich habe ich mit Jan Gustafsson oder auf seinem Twitch-Channel Schach gespielt, während er und sein Chat zugeguckt hat. Und ich war so aufgeregt, dass ich eine Partie nach der anderen komplett hergeschenkt habe. Also wirklich mit so Fehlern wie Dame dahin und blub, der Bauer schlägt die. Und du so, hä? Die habe ich gar nicht gesehen. Ich war so aufgeregt. Ich hatte wirklich wie so in einer Mathe-Klausur ein Blackout. Da habe ich plötzlich dann Lampenfieber, da verspüre ich Druck, da will ich irgendwie beweisen, dass ich was gut kann oder irgendwie habe Angst vor den Augen von irgendwelchen Leuten oder so. Hingegen bei meiner eigentlichen Profession, dem Moderieren, auf eine Bühne gehen oder so, da habe ich nicht so viel Lampenfieber. Klar, ein bisschen kribbeln mal, wenn ich jetzt da zum Beispiel an Abend mit Bohnen denke, wenn du dann so hörst vor Live-Publikum und so, dann kribbelt's, aber das empfinde ich dann eher als ein positives, motivierendes Kribbeln. Aber so Lampenfieber und Blackout und ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll und
Elch vor der Schlange, ja.
Vom ja. Fisch.
Also erstarren und so, das habe ich tatsächlich in so kompetitiven Situationen, zum Beispiel bei Beef oder so Geschichten, wo du plötzlich, ich weiß nicht, ob das dann Lampenfieber ist, aber da, wo ich ultra aufgeregt bin und das Gefühl habe, nicht mehr wirklich hundertprozentige Kontrolle über meine Gedanken und alles zu haben.
Ja, Beef ist tatsächlich so ein ganz gutes Beispiel. Also ich musste auch erstmal für mich lernen, dass das halbwegs so eine Lampenfieber funktioniert. Ihr seid ja eine Handvoll Jährchen länger vor der Kamera gewesen und auch mit richtigem TV-Equipment früher und so weiter. Also ich habe irgendwo auf YouTube, habe ich glaube ich noch meine erste Aufzeichnung für Game One, wo ich damals einen Ausgegraben gemacht habe, 2007 oder sowas. Das war nicht besonders schön, weil sobald die Kamera an war, war ne, und keinen Satz gerade rausbekommen. Das geht mittlerweile. Wenn ich Lampenfieber bekomme, ja, Beef ist eine sehr unangenehme Situation, finde ich, vor allem, weil du da so unter Performance-Druck bist. Ja,
genau,
das, da muss auch eigentlich, können nette Leute bei sein, kann ein Spiel sein, was du kennst, aber sobald dann es anfängt, du irgendeinen Punkt verhaust oder das nicht so läuft, wie du dir denkst, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich habe, glaube ich, die größte Anspannung tatsächlich, wenn es irgendwas Spieltechnisches bei Beef hier auf dem Sender, wo ich das größte Lampenfieber in den letzten Jahren hatte, vor Kameras nicht mehr wirklich so sehr. Auf der Bühne, wenn wir auf der Gamescom was machen, da relativ viele Leute, sagen wir mal ganz bescheiden, dann auch davor stehen, auch nicht so das Problem. Ich habe mal dummerweise einen Moderationsauftrag angenommen, wo es darum ging, irgendwie, hey, jetzt geht's um Technik von morgen bei einer Agentur und die hat mich angeschrieben, hey, müsstest du das mal machen? Ja, klar, mal ausprobieren, ne? So Publikum von 60 Leuten oder sowas, ne? Hauptsächlich Business-Leute da und ich habe mich vorbereitet, Moderationskarten und so weiter gemacht und da bist du in diesem vergleichsweise kleinen Raum, ja, irgendwie so die Seite von dem Büro, was sie dann ausgestattet haben mit dem Beamer und alles drum und dran und da sitzen 60 stumme Leute in Businessanzügen und gucken an und hören auf alle deine Worte und alles, was du nicht vernünftig rausbekommst. Und ich glaube, da habe ich so viel, also ich habe eine Zeit gebraucht, bis ich da warm geworden bin, aber hatte ich so ein Lampenfieber, dass ich wahrscheinlich die Hälfte der Sätze verhauen habe und danach auch nicht mehr für so einen Moderationsjob angefragt wurde.
Ja, aber mir ist das, glaube ich, also es gibt so eine Komfortzone, ne? Das ist halt alles, was so Rocket Beans ist, ist eigentlich meistens Komfortzone. Da habe ich auch kein Lampenfieber so. Aber wenn man dann diese Komfortzone verlässt, dann ist es schon noch ein bisschen was anderes. Also ich habe ja häufiger mal Sachen für Nitro gemacht. Das ist schon noch klassisches Fernsehen. Und das ist dann auch schon mal ein bisschen eine andere Anspannung, weil man da dann nicht weiß, mit wem man zusammenarbeitet. Das ist eine komplett andere Crew, andere Kameraleute, ein anderer Regisseur. Andere Erwartungshaltung vielleicht auch. Es ist, die Produktion ist wesentlich teurer, viel mehr hängt von dir ab. Und also da, als ich zum Beispiel dieses Autoquartett gemacht hatte, das ist so eine Sendung, die wurde auf so einem Flugfeld gedreht mit verschiedenen A bis X-Promis. Und da ging es eben darum, dass man da ganz viele teure Autos irgendwie spielerisch testet und so weiter. Und da sind wir auch auf diesem Flugfeld und im Prinzip geht dann sofort so Moderation los und dann stehen da 50 Leute und gucken dir zu und du musst halt die Moderation irgendwie machen und da muss man erstmal reinkommen. Also das ist eine andere Form von Lampenfieber, weil das ist vielleicht eher eine Anspannung auch so. Ich glaube, dass es auch viel mit Erfahrung zu tun hat, bis man sich dann in so einem Umfeld auch ein bisschen mehr entspannen kann. Also für mich ist es immer dieser Begriff der Komfortzone einfach. Je mehr man Sachen kennt, desto leichter fällt einem das.
Ja, das Ding ist halt auch, dass der Job des Moderators, also bei einem Moderator hast du ja die Erwartungshaltung, dass er immer souverän ist eigentlich, ne? Und das ist ja letztendlich das, was auch so viel Druck ausübt, weil man kennt das ja selber, das ist wahrscheinlich auch so eine gewisse Berufsblindheit, wenn man selber Moderatoren zuguckt, fallen einem ja auch dann tausend Sachen auf. Erst recht, wenn man den Job halt eben selber ausübt. Jetzt kriegt er gerade was aufs Ohr gesagt, da hat er offensichtlich gerade den Text vergessen. Ich glaube, der versucht hier gerade irgendwie gerade eine Überleitung zu machen oder über irgendwas drüber zu moderieren oder zu kaschieren oder so. Also so ganz viele kleine Sachen, die einem dann auffallen. Und man erwartet ja immer vom Moderator, dass er souverän das Geschehen leitet. Und man sieht sofort, wenn Unsicherheit da ist. Das, was du auch gerade gesagt hast, Gregor, ne? Dass man ein Wort entfällt oder man verhaspelt sich. Das Verhaspeln ist dann gar nicht so schlimm, aber man sieht dann den Moderator in der Sekunde danach an, ob es ihn ärgert oder nicht oder ob er da souverän drüber weglächelt oder so. Es sind so ganz viele kleine Details. Die können einen halt komplett aus dem Konzept bringen. Und ich glaube, das ist dann auch einfach Erfahrung oder Routine, was du auch gerade gesagt hast, Nils. Je öfter man in so einem Umfeld ist, das man nicht kennt, desto leichter fällt es einem dann. Also dann kennt man es natürlich dann auch irgendwann. Und wenn du als, egal wie viel Moderationsstunden oder Erfahrung du hast, aber wenn du in ein Setting oder in eine Situation gebracht wirst, die unbekannt ist für dich, das kann ein Regisseur sein, ein Publikum. Bei mir ist es auch oft so Sachen, wenn ich mich inhaltlich dann nicht sicher fühle oder so, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich weiß ehrlich gesagt nicht so wirklich, wovon ich gerade reden muss. Also
bei Bundesliga meinst du?
Zum Beispiel bei Bundesliga, wenn ich gar keine Ahnung habe und das Gefühl habe, da könnte man mich jetzt, wenn man genau zuhört, vielleicht ertappen. Ja, das sind dann so Sachen, die einen unsicher machen. Es ist oft auch, was man mit sich selber im Kopf ausmacht. Und ja.
Ja, ganz viel auf jeden Fall. Ganz viel ist der eigene Kopf. Ja, und viel Routine, glaube ich auch. Ich würde auf den Buzzer hauen. Ich würde auf den Buzzer hauen.
Auf den Buzzer.
Buzzi.
Oh. Das ist ein schönes Thema. Oh, Smalltalk finde ich ein sehr schönes Thema, weil ich hasse Smalltalk. Und ich bin, glaube ich, auch überhaupt nicht gut im Smalltalk.
Du bist nicht, ey, lass mal schnacken, ne?
Nee, ich hasse das. Oh Gott, ey. Also das Ding bei mir ist, ich bin so ein bisschen weird in gewissen Dingen. Und wenn ich mit Leuten rede, also ich langweile mich furchtbar schnell. Und die meisten Leute haben nicht so Interesse daran oder auch nicht die Erwartungshaltung, da, über dieselben Themen zu sprechen wie ich. Und mir passiert es
relativ häufig,
dass ich halt irgendeinen dummen Gag mache, der vielleicht zu verkopft ist oder so, wo die Leute erstmal überhaupt nicht checken. So, hä? Das ist dann schon mal awkward. Und dann geht es mir so relativ schnell in dem Smalltalk, relativ schnell so, dass mich das irgendwann so langweilt und ich dann eigentlich zum Ende kommen möchte auch. Also so, bei vielen Menschen, es gibt relativ wenig Menschen, wo ich das Gefühl habe, ich connecte direkt mit denen und dann kann ich auch ewig mit denen quatschen. Und bei vielen Leuten ist das so, dass es auch eine gewisse Oberflächlichkeit hat und dann reicht es mir dann relativ schnell, könnte ich dann auch wieder aus der Situation rausgehen.
Also ich kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, vor allem jemand, der auch gern seine Ruhe haben will in vielen Situationen. Und Smalltalk verbinde ich so ein bisschen mit, das hört sich wie so eine soziale Verpflichtung an und so, ne? Also es kann ja nicht sein, dass da Leute herumstehen und da nichts passiert. Und wenn jemand mit dir Smalltalk anfängt, kann ich auch häufig das Gefühl, oder zumindest mit mir das dann ist, kann ich häufig das Gefühl haben, okay, da geht jetzt jemand, ist in dieser sozialen Verpflichtung und füllt die Leere mit irgendwas, ne?
Der hat eigentlich gar keinen Bock, mit dir zu sprechen und du spürst das und dann hast du auch eigentlich absolut schon gar keinen Bock,
dich und selbst zu öffnen, dann, ja. Mann, ist das kalt draußen. Also, holy shit, was?
Nee, es ist, als ob man teilnimmt an so einem ganz schlechten Schauspiel und alle Beteiligten wissen es und man macht es aber trotzdem. Und das ist echt unangenehm, weil man das Gefühl hat, gemeinsam gerade eine Lüge zu vollziehen. Wisst ihr, was ich meine? So, dass du zum Beispiel, ich habe das oft mit Nachbarn oder so, wenn da das Paket liegt und du musst bei denen klingeln und das Paket abholen und du kannst es ja nicht einfach nur nehmen und gehen, sondern dann musst du noch mal, weiß ich nicht, irgendwas halt sagen und dann sagen die noch was und es ist so der belangloseste Scheiß. Es ist so völlig unnötig, so, ja, danke und hier ist ja auch ein viereckiges Paket und nicht ein rundes. Ja, genau. Du sagst irgend so eine dumme Scheiße einfach nur, damit es den Hauch von, ich weiß nicht was, es ist Höflichkeit suggeriert oder so, damit man nicht einfach still das abwickelt. Und es fühlt sich immer weird an. Ich würde aber trotzdem sagen, obwohl ich es hasse und es immer und ganz oft innerlich vor Scham sterbe oder denke so, Gott, ist das gerade unangenehm, manchmal kann ich es ganz gut und manchmal überhaupt nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es gibt Situationen, da denke ich dann so, das hast du eigentlich ganz souverän im Smalltalk gelöst irgendwie. Du kamst sympathisch, interessiert rüber. Es gab einen guten Einstieg, einen guten Ausstieg. Und dann gibt es Situationen, wo der Smalltalk einfach komplett failt und du dir einfach nur denkst, der oder die denkt jetzt auch, Gott, was war das denn für ein Scheiß? Und das ist richtig unangenehm und du möchtest direkt am besten diese Person nie wieder im Leben sehen.
Weil es impliziert ja eben, du darfst eigentlich nicht über zu ernsthafte oder richtige Themen reden, die dich interessieren, sondern es muss auf einem flachen Niveau bleiben, dass du dich ein- und ausklinken kannst, dass du diese soziale Verpflichtung erledigt hast. Und ich habe zumindest das, was du gesagt hast, jeder mit dem zum Beispiel Paket bei den Nachbarn abholen oder so, jetzt nicht so groß das Problem, mich da in lange Gespräche verwickeln zu lassen. Aber meine Nachbarn sind recht redselig. Und eine Sache, die ich nicht ausstehen kann, vielleicht kann man das damit mal verknüpfen, ich weiß nicht, ob es dann Smalltalk ist, weil ich versuche da nicht genau hinzuhören, aber Leute, die da vor deiner Haustür stehen und dann erstmal 45 Minuten lang reden laut, die gerade auf dem Weg sich getroffen haben, hoch und runter im Treppenhaus, da würde ich auch sagen, geht raus, geht in die Wohnung rein, macht irgendwas, aber...
Damit die anderen Leute ins Treppenhaus können.
Ja, ey, ich sag dann, ich gehe doch da nicht raus, während ihr mittendrin labert, ja?
Du kommst doch völlig zu spät. Ja, muss man sich das ja anhören. Das sind so wie Leute, die in der Bahn telefonieren. Mhm. Aber kennt ihr das auch, wenn ihr dann so aus so einer, so ein bisschen wie bei dir gerade, Eddie, wenn man aus so einer Smalltalk-Situation rausgeht und wirklich sich richtig freut, boah, das hat echt gut geklappt. Mhm. Das war diesmal nicht awkward. Man zieht dann richtig so eine Freude draus. Oh, mega geil, das habe ich echt gut hingekriegt. Und manchmal gibt es halt auch so Leute, die führen den Smalltalk alleine. Kennt ihr das? Wenn ihr mit Leuten redet, die führen eigentlich einen Monolog.
Ja.
Aber der ist getarnt als Dialog. Und es ist völlig egal, was du machst. Es ist völlig egal, was du sagst, wie du antwortest. Du könntest sagen so, ja, jetzt habe ich irgendwie gerade eben Hundewelpen in meiner Badewanne ersoffen. Und die sind tot jetzt und ich schmeiß die gleich über deinen Gartenzaun und dann liegen die bei dir vor der Tür. Also es interessiert die hören überhaupt nicht zu.
Ja, und die nächst schlimme Kategorie sind Leute, die es nicht schaffen, einen Smalltalk zu beenden. Also wenn du in so einem Smalltalk verwickelt bist und es immer weitergeht, wie so ein nicht enden wollender Albtraum, der immer wieder von vorne geht. Du hast jetzt irgendwie gesagt, so ja, das Wetter ist ja auch nicht so geil, ja, und dann... Ja, aber ich glaube, dass man das in den Griff kriegen kann, indem man Plastik reduziert. Und plötzlich wird so ein neues Thema aufgemacht und so, ja, stimmt, das könnte klappen. Okay, dann, ja, wobei ich bin mir auch nicht so sicher, ob das klappt, weil die USA haben ja Plastik. Und so, ja. Und du bist eigentlich schon so, dein Geist hat deinen Körper schon längst verlassen, ist zur Tür gegangen und zockt schon oder macht, was er machen will, aber dein Körper steht noch brav da und nickt ab, was der andere noch so zu entgegnen hat.
Wir sprechen auch von so typischen, also solche Smalltalk-Situationen entstehen ja, dieses Ding, was Partys genannt wurde früher, wo mehrere Leute zusammengekommen sind an einem Abend.
Diese Partys
oder sowas. Und also als jemand, der sich immer dann zu viel bewusst ist, okay, was mache ich gerade und dies und jenes, ich weiß auch nicht so richtig dann, okay, bist du in dem Gespräch gerade drin? Willst du das weitermachen? Willst du selber ein Gespräch initiieren, einfach um da auch? Ich sehe da schon auch ein bisschen so diese Verpflichtung, denn nämlich nur da sein und kurz was saufen, bringt ja auch nicht so richtig was. Wozu bist du dann auf die Party gegangen?
No? Party ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, weil da, wie du es gerade sagst, musst du einerseits Smalltalk führen, aber auf Partys habe ich eher auch immer dann das Gefühl, also es gibt entweder die Situation, du kommst irgendwie gar nicht mit irgendjemandem ins Gespräch, oder du bist in einem Gespräch und denkst ja, du verpasst gerade irgendwas anderes Geiles an dieser Party, weil du irgendwie jetzt seit einer Stunde mit der gleichen Person in der Küche stehst und es zwar ganz gut float und irgendwie so ist, aber da hätte ich auch mit der Person telefonieren können. Also du bist ja eigentlich auf die Party gegangen, um dich so ein bisschen durchzumischen. Weiß ich nicht.
Also es gibt verschiedene Motivationen, auf eine Party zu gehen. Also man kann das ja auch erstmal so alles aufsaugen, die Atmosphäre, bisschen gucken, was so passiert wie in einem Zoo. Einfach mal gucken, wer ist da, wer verhält sich wie. Man kann natürlich auch, wenn man Alkohol trinken kann, auch mal ein Bierchen trinken in Geselligkeit. Das löst ja vielleicht auch hier und da mal bei jemandem die Zunge oder die Hemmung oder so. Man kann ein bisschen tanzen, ne? Kann einfach mal dieses Korsett von sich schmeißen und einfach mal auf alles scheißen und einfach mal so richtig so aus sich rausgehen. Und whatever. Wenn du Single bist, glaube ich, ist für viele Leute die Partnersuche ein großes Argument, wenn man irgendwie Single ist und du denkst, ey, da ist eine Party, heute gehe ich mal hin. Wer weiß, vielleicht ergibt sich ja was. Das ist vielleicht auch noch eine Situation. Also man kann auch, glaube ich, ohne das Bedürfnis nach Smalltalk zu haben, gut auf einer Party Spaß haben. Und jede Party ist anders.
Buzzer.
Das ist das Gute. Das ist gut an Partys. Bzzzt. Oh. Sammelleidenschaft.
Ja, da kann Gregor ja wohl
Ja, da würde ich aber auch
sagen. Wer hat das große Regal im Hintergrund, Ede?
Ja, das stimmt. Aber ich behaupte mal, dass das. Okay, ja, da. Ich habe eine Sammelleidenschaft, was Filme angeht. Die ist aber wirklich massiv zurückgegangen in den vergangenen Jahren. Aber ich glaube, gemessen an deiner Videospielsammlung ist das nichts.
Relativ.
Weil du würde ich sagen. Und die Filmsammlung hast du ja auch noch. Also insofern.
Ja, Sammelleidenschaft ist tatsächlich etwas, kann ich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Natürlich etwas, womit ich mich dann viel beschäftige, weil es auch etwas gewesen ist, was ich seit Jahrzehnten quasi kultiviert habe, als jemand, der dann aus Verhältnissen gekommen ist, wo ich dann nicht viel Geld gehabt habe als Kind und Jugendlicher und dann mir mit Nebenjobs dann sozusagen Sachen leisten konnte und dann schauen musste, ja, du würdest doch ganz gerne dieses bestimmte Spiel oder später DVDs und Filme und alles dann haben wollen, aber um Geld wieder zu haben, wieder verkaufen. Und bei mir kämpft das so ein bisschen mit dem Wunsch des Verschlichterns. Weiß ich, ob ich das ein Begriff ist, aber es ist ja auch was, oder naja, was mittlerweile heißt das hier, wie heißt das, Marie Kondo? Das ist Spark Joy oder sowas. Verschlichtern ist ja auch so ein bisschen so ein älteres Konzept, wo du dann sozusagen auch Freude an dem Nichthaben von physischen Sachen hast. Ne?
Reduzierung aufs Wesentliche.
Genau. Und
Minimalismus.
Und was ich bei mir zum Beispiel gemerkt habe, also ich habe auch nicht mehr so eine ultra große physische Spielesammlung wie noch vor 10 oder 15 Jahren, weil das kennst du ja auch, Ede, also weil du schon gerade angefangen hast, die DVDs, die du da hinten hast, irgendwann, als die DVDs aufgekommen sind. Ne? Wenn man als Filmfan dann groß geworden ist in den 80ern und 90ern, du hast Sachen auf Videokassette aufgenommen. Ne? Die einzige Möglichkeit, Filme zu gucken, war vielleicht was aus der Videothek oder von Kumpeln ausleihen und nochmal zu überspielen, damit du die noch sehen kannst, wenn du es machen kannst. Dann kamen die DVDs und auf einmal, ich kann so viel Geld ausgeben und hab dann mein Pulp Fiction, mein Predator oder sowas im Regal und dann übertreibt man erstmal, ne? Weil du willst ja auch eine Repräsentation haben, nicht nur um die Filme zu gucken, sondern für mich ist das auch, ob Spiele, ob es Filme sind, ein bisschen wie so eine Art Album, ne, Fotoalbum, wo man nochmal, ich nehme zum Beispiel alte Spiele in die Hand und sage, ach, ich habe mich, als ich das gespielt habe, so gefühlt und es erinnert mich an die Zeit zum Beispiel. Das sind so Sachen, die ich dann heute behalten habe. Aber als dieser Drang mit den DVDs beispielsweise gekommen sind, ich kenne viele Leute, die dann auf einmal Tausende, Zweitausende DVDs angesammelt haben und die Regale voll waren, aber kaum was davon geguckt haben, ne? Und das will ich über kurz oder lang zumindest auf den Nenner kommen, weil ich würde nicht komplett meine Sammlung und diese Sammelleidenschaft, die sich über Jahrzehnte quasi seit Kindesbeinen an gefestigt hat, darauf komplett verzichten, weil ich auch diesen Faktor zumindest, ja, mich daran erinnern, was damals passiert ist oder was mir dieses Spiel, dieser Film und sowas bedeutet, das möchte ich trotzdem noch erhalten, aber im reduzierten Maße, weil das drückt ja auch ein bisschen deine Wesensnatur aus. Es soll nicht dann sein, guck mal, das ist das Regal, wenn Leute kommen, dann können sie sehen, was für eine Art Person du bist, aber du willst dich ja auch selbst ein bisschen darüber definieren oder ein bisschen daran festhalten, ne? Also wenn ich meine, ich habe jetzt zwei Regale voll mit Sachen, die vorher 7 oder 8 wahrscheinlich gewesen sind und die sind jetzt so durchorganisiert, wo ich sagen würde, okay, ich würde sie auch ein bisschen vermissen, wenn sie dann weg sind. Könnte mir überlegen, das vielleicht irgendwann, wenn ich mich davon auch trennen kann, die auch dann zu machen, weil wirklich dieses Verschlichtern, bei mir habe ich es gemerkt, dass es nach und nach, wenn du einfach zu viel Krams gehabt hast, dir auch viel von Druck von der Seele nimmt. Und dass du in vielen Bereichen das machen kannst. Aber ich würde trotzdem gewissen Teil noch behalten und nicht hier dann am Ende in dem weißen Raum mit dem Sofa und dem Fernseher sitzen wollen, weil das ist dann doch eine Stufe zu viel.
Ich mach's kurz, ich sammle gar nicht. Ja. Ich habe überhaupt keine Sammelleidenschaft.
Das ist nicht mein Hintergrund.
Ich hab nicht meinen Hintergrund. Ich sammle grüne Dinge. das Einzige ist bei mir Bücher. Dass, wenn ich ein Buch gelesen habe, dass ich das irgendwie aus irgendeinem Grund bei mir behalten möchte. Ich weiß auch nicht warum. Eigentlich ist es absurd. Deswegen freue ich mich über Kindle und Konkurrenzprodukte, dass du Bücher digital speichern kannst, weil das gibt mir irgendwie das Gefühl, mir wird dieser Zwang genommen, Bücher behalten zu wollen. Also ich gucke gerade auf mein, so ein bisschen auf ein Bücherregal, so viele Bücher, ich habe die alle gelesen, ich werde die meisten von den 99% werde ich nie wieder lesen. Aber die stehen dann so und erinnern einen dran, was man so alles gelesen hat. Ach, das habe ich gelesen, das war cool und so. Aber eigentlich kann man die, kann man Bücher auch lieber Leuten geben, die sie noch nicht haben. Eigentlich macht das viel mehr Sinn, Bücher Leuten zu geben, die ja, diese Geschichte noch nicht kennen. Aber da habe ich mich noch nicht so durchringen können irgendwann. Das Einzige, das Allereinzige, was ich irgendwann mal angefangen habe zu sammeln, aber das mache ich auch nur, weil ich irgendwann damit angefangen habe, das bedeutet mir ehrlich gesagt auch nicht viel, ist diese ganzen Bänder von Messen. Also es gibt auf jeder Messe immer so eine Art, ist wie so ein Schlüsselanhängerband und da ist dann so ein Badge dran, so Badges. Und die habe ich irgendwann mal aufgehoben, einfach um mir Erinnerung zu halten, wo ich überall war, was ich über alles für Events und Messen und so mitgemacht habe. Die habe ich irgendwie in so einer Kiste. Irgendwann werde ich mir die nochmal angucken und denken, Alter Schwede, ey, das
hatte ich auch mal. Habe ich aber
paar irgendwann hundert Dinger
beseitigt.
Ja, die werde ich irgendwann auch nochmal, glaube ich, nochmal wegpacken. Aber ansonsten habe ich wirklich einfach gar keinen.
Aber also was du sagst mit den Büchern, ich kann, also ich finde, man darf beim Sammeln, sollte man nicht zu sehr fragen, ob das sinnvoll ist, weil ich glaube, da gibt's sehr wenig Sammlungen, wo man sagen kann, ja, das macht total sinnvoll, das ist total sinnvoll oder das macht total Sinn. Das ist, glaube ich, ganz oft eine emotionale Sache oder eine Sache von Identifikation, dass man sich damit irgendwie identifiziert. Also du guckst auf die Schlüsselbänder, du guckst auf die Bücher und das erzählt dir irgendwie auch einen Werdegang oder eine Geschichte von, ja, wie du es auch gesagt hast, Gregor, das, damals habe ich das gespielt oder das mochte ich daran. So ist es bei mir mit meinen Filmen. Ich habe immer versucht, alle Filme, die ich richtig geil finde, die wollte ich einfach haben, weil ich mich einfach schon immer mit Filmen sehr stark identifiziert habe. Immer schon Filmzitate oder Filmszenen gerne habe sprechen lassen für irgendwelche Meinungen, Gedanken, Emotionen, die ich hatte. Also für mich war Filme gucken und Filme waren immer eine starke Form von Identifikation für mich. Und ich wollte irgendwann, wollte ich so ein Mosaik aus Filmen haben, das im Prinzip auch ein Stück weit mich abbildet oder meine Interessen oder meine Gedanken. Und das habe ich immer versucht, in Form einer Filmsammlung zu machen. Und irgendwann kam dann so der Gedanke, dass ich das vielleicht irgendwann mal vererbe und so diese blöd sich das anhört, so diese Plattensammlung, die man von seinem Vater oder so erbt und wenn er da nicht mehr ist, dass dieser romantische Gedanke, dass das Kind sich dann hinsetzt und überlegt, wie war wohl Papa damals, als er diese Platte gehört hat oder so, was wahrscheinlich völliger Quatsch ist, aber das war so der romantisierte Gedanke, den ich so hinter meiner Filmsammlung hatte, dass ich irgendwann meinem Kind diese Filme gebe und dann weiß er alles, was er wissen muss. So ein bisschen ist der crazy Gedanke dahinter. Aber dann kam Netflix und keine Ahnung, es ist eigentlich komplett obsolet geworden, diese Sammlung. Sie macht einfach de facto keinen Sinn mehr. Nicht nur, dass ich natürlich viele Sachen davon gar nicht mehr gucke, aber es ist, die Technik ist auch überholt. Also eine DVD, erstmal in 10 Jahren hat wahrscheinlich gar keiner mehr einen Player, so wie keiner mehr Plattenspieler hat, aus irgendwelchen paar Hipstern, um die abzuspielen. Aber wenn du jetzt auf den krassen 4K-Fernseher eine DVD reinlegst, dann fallen dir ja die Augen aus. Also es ist auch einfach, es ist auch technisch überholt. Und somit bleibt als einzige Ausrede, warum ich das mache, ist einfach, weil ich irgendwie angefangen habe. Und jetzt ist auch, ich kriege auch keine viele Kohle mehr. Das ist jetzt auch nicht mehr so viel wert, weil der Preisverfall natürlich von DVDs und Blu-rays komplett in den Keller gegangen ist. Und jetzt ist es einfach so eine Sache, die ich halt irgendwie versuche, noch ein bisschen zu kuratieren und mich einfach auch emotional gar nicht davon trennen kann. Aber Sinn, also wirklich einen größeren Sinn, hat es leider nicht mehr.
Ich finde, wir können uns emotional mal von diesem Thema trennen und machen als nächstes einen Themenbuzzer Werbung. Den habe ich eben schon gezogen. Und gleich sind wir wieder da, ihr Lieben. Und dann bin ich sehr gespannt, was nach diesem Thema für ein Thema kommt. Willkommen zurück bei Almost Daily heute mit Gregor und Eddie und unserem Themenbuzzer. Wir haben, glaube ich, 3 Themen schon besprochen. Jetzt ziehen wir das nächste. Ich bin sehr gespannt, was wird es sein? Oh, früher war ... besser. Eieieiei.
Wo soll ich anfangen?
Wo soll man anfangen? Das ist ja so eine Sache, die ja, man wird ja sofort beschuldigt, auch nicht zu Unrecht alt zu sein und sich des Fortschritts zu verwehren und in der Vergangenheit zu leben und so weiter, weil das natürlich so eine Sache ist, die haben die Eltern einem schon gesagt und deren Eltern schon, früher war das besser, früher war das besser. Aber ich bin ja der Meinung, dass sich der gesellschaftliche Wandel in den letzten 20 Jahren so rasant und so vielschichtig bemerkbar macht, wie in keiner Generation vor uns. Und deswegen ist gerade für uns, ja, sag ich mal, die Leute, die so in den 80ern geboren sind irgendwann, vielleicht oder Ende 70er geboren sind, wir sind mit einem Fuß in der analogen Zeit und mit dem anderen in der digitalen Zeit. Und wie so zwei Kontinentalplatten driften die so auseinander und der Spagat wird immer größer. Und deswegen glaube ich, dass viele Dinge früher wirklich anders waren. Und dass man deswegen auch vielleicht sagen kann, dass einige Dinge auch besser waren.
Okay, also ich wollte gerade vorhin fragen, bevor du angefangen hast. Du machst statt Punkt, Punkt, Punkt also besser rein. Weil da steht ja Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Und es muss nicht unbedingt automatisch besser heißen.
Wie war das nicht früher? Moment, war doch, Punkt, Punkt, da stand Punkt, doch besser. Das besser schon. Früher nee, war nee, Punkt, nee, Punkt, Punkt.
Da stand, früher war Punkt, Punkt, Punkt. Oder?
Nein, früher waren deine Augen besser vor allen Dingen.
Ja, wahrscheinlich. Ja.
Früher war Gregor Entschuldigung, besser.
Das, ja, okay, dann ich habe es definiert, war alles besser oder war nichts besser? Ne? So habe ich das im Kopf behalten, Entschuldigung. Aber ja, also aber für dich war dann eher alles besser durch diese. War alles besser? Ja, doch. Ne?
Naja, ich meine nicht, dass alles besser war. Auf keinen Fall. Also es gibt viele Dinge, die sind natürlich bei weitem viel besser.
Internet ist heute. Voll schlecht gewesen.
Internet ist schlecht gewesen. Nein, es gibt wirklich, natürlich gibt es viele Dinge, die sich verbessert haben. Aber ich glaube, manchmal ist es auch so, dass man das nostalgisch verklärt, weil man gewisse Dinge mit einer Zeit verknüpft, in der man so eine jugendliche Unschuld hatte, kaum Stress, keine Verantwortung, keine Existenzängste, diese elterliche Nestwärme, das lässt einen vielleicht auch eine Behaglichkeit in Dingen sehen, die sehr subjektiv ist. Aber was vielleicht besser war, ist, finde ich, es gab eine gewisse Entschleunigung, es gab eine gewisse Verbindlichkeit irgendwie, es gab mehr einfache Dinge. Die Welt war gefühlt einfacher, weil sie kleiner war. Die Welt ist heutzutage ja nicht nur wirtschaftlich globalisiert, sondern auch was die Informationen angeht, was Inhalte angeht, was alles Mögliche angeht. Es gibt übersättigend viele Dinge. Es gab nicht so diesen Verfall von Dingen. Also früher hast du dir Sachen gekauft, so wie mit deiner DVD-Sammlung. Die hast du dir gekauft, weil du davon ausgegangen bist, die halten lange. So, und heute haben Dinge eine ganz andere Halbwertszeit. So dass man dieses Gefühl, etwas ersetzen zu müssen, ist permanent da.
Ich finde, früher war die Diskussionskultur besser.
Ach, halt's Maul, du hast wirklich, ehrlich gesagt, das war schon der Gag.
Ich weiß. Ich finde, dass die Diskussionskultur durch Social Media komplett Kacke geworden ist, was einfach daran liegt, dass man mittlerweile vor großem Publikum diskutiert und für Meinungen, Likes kassiert und dadurch die Diskussionskultur sich verschiebt, weil du anders diskutierst vor einem Publikum und anders diskutierst, wenn du merkst, oh, dafür kriege ich Applaus und dafür kriege ich keinen Applaus. Das verändert einfach den Diskurs und die Wahrnehmung von Meinungen und Themen. Und ich glaube, dass Social Media da einen großen Bärendienst geleistet hat und es auch lange dauern wird, bis sich das irgendwie von selbst wieder so einpendelt oder so. Aber wenn ich jetzt, das heißt nicht, dass übrigens, wenn man sagt, früher war etwas besser, heißt es nicht automatisch, dass es früher gut war oder super war oder so, sondern es heißt einfach nur, dass es halt einfach besser war als der Status quo. Das möchte ich nur einfach auch nochmal sagen, weil sonst man gleich irgendwie dem der Kritikpunkt verfällt, naja, früher wurde aber auch viel Scheiße erzählt und man ist durchgekommen und so, und das stimmt auch. Aber ich glaube halt, die Diskussionskultur, das fällt mir auf, oder auch die Streitkultur hat sich nicht unbedingt verbessert durch Social Media. Es gibt viele positive Aspekte, die man auch Social Media oder dem Internet und dem, der Digitalisierung zuschreiben kann. Aber um jetzt mal eine Antwort auf die Frage dazu geben, was ich finde, was schlechter geworden ist, neben Blockbuster-Filmen ist die Diskussionskultur.
Also ich bin auf jeden Fall bei dir, was Social Media angeht. Das ist eh noch etwas, was wir lange Zeit entweder spüren werden, die nachfolgen, oder zumindest schauen, ob wir irgendwie damit zurechtkommen. Du hast einerseits nicht nur die Diskussionskultur, sondern eben es findet in einem viel größeren Rahmen statt, aber du hast auch ein viel größeres potenzielles Publikum. Also das, was wir hier heute machen, wäre vor 30 Jahren so nicht möglich gewesen. Ne? Oder wenn ich dran zurückdenke, als ihr zum Beispiel noch bei Giga dann unterwegs gewesen seid, dann wart ihr, wie viele waren beim Casting? Tausende oder so? Ne?
Nee, weniger.
Weniger? 995, ja, also, aber vergleichsweise also viele und erwarten.
Bewerbung, verwechsel nicht Bewerbung mit Casting.
Entschuldigung.
So, ne? Also dann, Bewerbung waren mit Sicherheit, geht mit Sicherheit in die 1000, aber die wurden ja natürlich die allerwenigsten zum Casting eingeladen, klar.
Genau, heute sind die Chancen natürlich, dass man mit seiner Meinung, mit dem, was man macht, mit seinem Gesicht, sich auch selbst über Plattformen promoten kann und seine Meinung nach außen gibt, aber eben auch dann so viel Feedback dann zurückbekommen kann, also positiv auch negativ. Ich gehe das eher so ein bisschen analytisch an, von wegen früher war Punkt besser, was natürlich dann viele Leute mit alles sagen, ist ja unabhängig von Generation, das ist ja irgendwie etwas, was sich bei vielen, gerade älteren Menschen, dann nochmal einstellt, diese nostalgische Verklärung. Ich glaube, du hast es gesagt, Nils, ist natürlich etwas, was da mit reinspielt.
Aber die könntest du, aber ganz kurz, wenn ich da unterbrechen darf, wer soll das denn beurteilen, außer den Älteren? Also wenn wir darüber reden, früher war Punkt besser, das bedeutet ja schon in der Fragestellung, wir reden hier über einen gewissen Zeitraum, um den wir beurteilen. Und um einen gewissen Zeitraum beurteilen zu können, musst du diesen Zeitstrahl ja überhaupt erstmal kennengelernt haben und dann kannst du ihn ja analysieren und bewerten. Das heißt, junge Leute, die am Anfang, sage ich mal, im ersten Drittel dieses Zeitstrahls sind, die können ja gar nicht von früher reden, die sind ja im Früher, in ihrem eigenen Früher. Versteht ihr, was ich meine?
Ja,
das heißt also, es können ja eigentlich nur die Altvorderen überhaupt zu diesem Urteil kommen, dass es früher besser war. Das heißt, wenn man sagt, ja, früher war alles besser, das sagt ja sagen ja immer die Alten. Ja, natürlich, aber wer soll es denn auch sonst sagen?
Ja, das stimmt auch, absolut. Aber ich wollte es eher als Punkt nehmen, das sagen natürlich die älteren Leute, weil sie es erlebt haben. Weil ich glaube aber auch ein großer Punkt, der da reinspielt, ist es so, wie das menschliche Gehirn funktioniert und was da für Schutzfunktionen und sowas da sind. Wenn du dich an vergangene Zeiten erinnerst, ne? Natürlich, jeder hat ein unterschiedliches Leben gehabt, hat bessere, hat schlechtere Zeiten und so weiter erlebt. Und merke ich auch natürlich dann auch bei mir, wenn ich dann viel an die Vergangenheit zurückdenke, dann denke ich primär, was sich festgehalten hat, sind bei mir positive Sachen, ne? Weil du dann auch vor allem als Jugendlicher und Heranwachsender und später 20, 30-Jähriger oder sowas natürlich dann Sachen mitnimmst, erlebst ich denke eben, dass es eine Schutzfunktion bei vielen Leuten auch ist, dass da negative Sachen ausgeblendet werden. Eigentlich, wenn du es konkret zurückdenkst, ne, also die 80er und 90er, ich war in den 80ern ein Kind, ich bin rausgegangen zum Spielen, habe mit den Kumpels Ninja-Filme geguckt auf VHS und dann Super Nintendo gezockt, na okay, NES in den 80ern, whatever, und C64, das sind so diese Erinnerungen, wo ich gerade so, ach, das war doch ziemlich cool, ne? Aber wenn wir konkret mal einen Tag in den 80ern leben würden, dann würden wir natürlich auch dann die ganzen anderen Sachen nochmal sehen, das, was uns damals beschäftigt hat, wo du vielleicht das nicht mehr so präsent hast. Und ich denke, da kommt eben viel nochmal zurück, dass du eben über die ganzen Jahre dir diese schönen Erinnerungen immer nach vorne gepackt hast, wenn du daran zurückdenkst, und weniger das Negative einfach, damit du auch als Mensch besser funktionieren kannst. Ne? Nicht, dass man es komplett aus dem Blick hat, aber ich denke, ich denke auch lieber an schöne Sachen zurück als jetzt, oh, da ging es mir richtig dreckig.
Ja, nochmal einmal zu dem zurück, was Leute beurteilen können, obwohl sie vielleicht zu der Zeit nicht gelebt haben. Eine Sache ist, glaube ich, so wirtschaftlich auch, ne? Also so dieses, man hatte lange Zeit dieses Modell, meistens war es der Mann, ist jetzt keine Wertung drin, ist einfach nur eine Beschreibung, der gearbeitet hat. Die Frau war oft zu Hause und oftmals hat das aber ausgereicht, ein Einkommen zum Beispiel. Ein Einkommen hat ausgereicht. Jetzt mal diesen Aspekt der Emanzipation und Gleichberechtigung so mal außen vor gelassen, dass da natürlich auch viele Dinge schlechter waren, die zu diesen Zuständen geführt haben, ist hoffentlich klar. Aber zumindest hatte man damals oftmals ein Einkommen, was gereicht hat für mehrere Kinder vielleicht auch. Und du konntest ja trotzdem noch irgendwie ein Haus kaufen oder ein Haus bauen. Gefühlt hat man heute so ein bisschen die Situation, dass irgendwie auch in Familienkonstellation beide Eltern arbeiten müssen, um sich auch irgendwie einen gewissen Lebensstandard zu erhalten und vielleicht, wenn sie ein Eigentum wollen, was bauen wollen. Gefühlt ist das ein bisschen anstrengender, sage ich mal, diese Konstellation. Ich weiß nicht, ob das da ein, zwei Aspekte jetzt übersehe, so auf die Schnelle. Ist jetzt ja auch nicht so, dass ich da jetzt mir zuvor irgendwelche schlauen Texte durchgelesen hätte. Das kam jetzt ja spontan. Aber so ein bisschen ist mein Gefühl, so auf den ersten Blick, dass es früher ein bisschen einfacher war. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, ich müsste da jetzt tatsächlich auch erstmal drüber nachdenken, um das bestätigen zu können oder widerlegen zu können. Ich glaube, dass in diesem klassischen Verhältnis von Mann verdient das Geld, Frau verdient den Haushalt, also in dieser klassischen Rollenverteilung, dass bestimmt dadurch gewisse Sachen leichter waren. Das schon, aber die Frage ist ja dann auch immer, für welchen Preis sozusagen. Nämlich im Prinzip, dass die Frauen alle abhängig waren von den Männern. Und das ist halt einfach ein Problem, dass die Gesellschaft regeln muss, also oder in den Griff kriegen muss, dass das eben nicht mehr sein kann, dass Frauen, dass es entweder funktioniert, aber nur, wenn Frauen in Abhängigkeit vom Mann sind, sondern Frauen müssen unabhängig sein können und trotzdem muss es eigentlich einfach, nicht einfach sein, weil es, aber eine Familie zu ernähren, Zeit mit der Familie zu verbringen und all diese Sachen, das muss einfach sozusagen, das wäre eigentlich ein Fortschritt, wo man dann sagen könnte, das war früher nicht besser, das ist jetzt besser. Und ich glaube, da entwickelt es sich ja hin und ich glaube, dass das auch schon besser geworden ist, aber wahrscheinlich auch noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Aber das ist natürlich echt auch ein sehr komplexes Thema. Ich glaube, was früher besser war, ist zum Beispiel einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis. Also du hast es zum Beispiel gerade gesagt, was jetzt mal ganz konkretes Beispiel ist, mit einem Eigenheim oder so. Also Haus kaufen, das ist einfach ein Fakt, dass die wirtschaftliche Entwicklung, also dass der Preis von Immobilien viel krasser gestiegen ist als das, was du an Geld verdienst. Und das ist dann natürlich einfach so eine Sache, wo man ganz klar sagen kann, es war früher einfacher. Wenn du früher.
Aber das ist auch genau ganz, darf ich noch mal ganz kurz das sagen? Das ist genau, das ist der Aspekt, den ich auch meinte. Ne? Also ging es jetzt nicht darum, diese Rollenverteilung.
Aber das ist, das bedingt finden, das ja, weil du kannst ja dann mit einem Gehalt theoretisch.
Genau, das meine ich.
Es kannst du ein Haus Welt, kaufen.
Genau, es ist egal, wer sozusagen in dieser Konstellation arbeiten geht und wer zu Hause bleibt. So, das meine ich. Das war natürlich damals oft nicht. Du hattest nicht die Wahl sozusagen. Es war diese Konstellation, die Frau bleibt zu Hause und der Mann geht arbeiten. Und das ist natürlich jetzt. Das Thema ist ja, was ist besser? Nicht besser, aber was halt besser ist, dass man das Gefühl hat, okay, dass eben ein Mensch mit einem Einkommen einem sowas ermöglichen konnte, ne?
Ja, und das ist halt einfach eine wirtschaftliche Entwicklung, die halt einfach nicht besser geworden ist. Ja, in dem Sinne, Glück auf oder Glückwunsch für den, der in den 80er Jahren gut verdient hat und sich ein Eigentum gekauft hat. Gestern habe ich Prinz aus Zamunda 2 gesehen. Und da gibt's eine Szene, wo da sind die wieder in diesem Barbershop aus dem ersten Teil. Und dann sagt der Friseur so, Alter, mein Haus da drüben in Brooklyn, das ist jetzt 10 Millionen wert. Fickt euch alle, so sagt er, ne? Und das ist ja so ein Spruch, der aus der Realität ist einfach. Das Haus war damals eine Schabracke, ne? Mitten im Ghetto und ist jetzt einfach 10 Millionen wert. So. War früher besser.
Ja.
Ja, gut für ihn.
Das ist schön.
Also ich glaube, LZ, ich glaube, dass das eigentlich ein schönes Thema wäre für ein komplettes Almost-Day.
Ja, das stimmt.
Da würden einem, glaube ich, wenn man da noch ein bisschen drauf rumdenkt, total viele Sachen einfallen und vor allen Dingen auch die Fragestellung an sich, warum ist man überhaupt der Meinung, dass Dinge früher besser waren und so weiter. Aber ich würde sagen, wir hauen mal auf den Themenbuzzer.
Und war ganz, ja, okay.
Ja, wolltest du noch was sagen? Spät.
Lieblingsinstrument. Oh. Geige. Nein, ich wollte nur ganz kurz sagen, es wäre geil, so ein Almost-Day zu machen mit verschiedenen Generationen. Also vielleicht ein Teenager, einen aus unserem Alter und ein Opa oder so. Hm. Und das hätte ich mal Bock, weil dann kann man das auch ein bisschen durchmischen, weil wenn so wie wir jetzt so irgendwie so Generationen, ich weiß nicht, was der Ausdruck für unsere Generation ist, aber so End-78er, Anfang, Kinder der 80er, sage ich einfach mal, ja. Wenn so Kinder der 80er zusammensitzen, wir haben natürlich ähnliche Erfahrungen, ähnliche Plus- und Minus-Geschichten. Und es ist halt interessant zu sehen, wenn du mit einem Teenager redest, der sagt so, oh mein Gott, eine Videothek, da hätte ich gar keinen Bock drauf. So. Oder, weißt du, was ich meine? So, oder ein Opa, der dann irgendwie sagt, ja, Alter, wir hatten Krieg, Alter, willst du mich verarschen? Früher war nix besser. Also ich hätte einfach gerne da, dass sich dann so ein bisschen die Generationen durchmischen. Können wir uns ja mal auf den Zettel schreiben. Ja, Trompete.
Wir sind Gen X, glaube ich, Generation Gen X.
Jenks.
Ich weiß immer gar nicht genau, zu welcher Generation ich gehöre, ehrlich gesagt.
Du könntest sogar schon fast noch ein Millennial sein, Nils. Was bist du, 81?
80.
Ach, naja, dann bist du, glaube ich, auch
Gen. Ich glaube, das ist, wann ist das? 83, 84 oder so? Aber das ist ja eh alles
Nee, 80.
Ja, du 80, ja, aber.
Das ist ein Scherz. Ja, ja egal.
Lieblingsinstrument.
Ja, Lieblingsinstrument.
schön.
Also da bin ich fast raus. Ich bin brutal unmusikalisch. Du hast zumindest einen Bass oder ist das eine Gitarre?
Es ist eine E-Gitarre. Bass habe ich E-Gitarre. Nicht, aber ich habe hier ungefähr vier, fünf Gitarren im Haus.
Ja, komm, sei mal ehrlich, Gregor kann ein bisschen Gitarre spielen. Eddie, du kannst gar nichts. Du hast mal Gitarre versucht, du bist gescheitert.
Wieso werde ich angegriffen? Wieso reißt du mich denn jetzt so mit rein?
weil ich dich kenne, du kannst nichts, du kannst kein Instrument spielen. Jetzt hör doch auf,
ich hab doch gar nichts gesagt!
Lass dein Gefieder am Arsch.
Du sagst zu mir halt die Fresse, bevor ich überhaupt was gesagt habe. Du hast vollkommen recht. Das ist eigentlich bei mir noch schlimmer als bei dir, weil ich hatte Unterricht und kann trotzdem nichts.
Ja,
aber also ich kann nichts. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Nils. Du hast auch, glaube ich, gar nicht groß die Leidenschaft oder die Fantasie oder so. Ne? Das ist auch gar nichts, was du in irgendeiner Form so groß romantisierst. Ich habe ja zumindest eine Gitarre hier stehen, die mich jeden Tag verspottet, weil ich immer denke, eines Tages werde ich doch noch mal Gitarre spielen üben und mich immer wieder dabei ertappe, wo ich sage, ey, wem willst du eigentlich was vorlügen, Ittchen? Wenn du wirklich Bock hättest, wenn du wirklich ein Interesse hättest, dann würdest du jetzt nicht eine halbe Stunde irgendeinen Dreck im Internet gucken, sondern würdest du dich hinsetzen, die Klampfe nehmen und spielen. Und du machst es nicht. Also halt einfach die Schnauze, du wirst niemals Gitarre lernen. So, das ist nämlich die scheiß Wahrheit.
Exakt, das meinte ich und das ist bei mir auch so. Und ich habe relativ früh gemerkt, okay, ich bin nicht musikalisch. Ich habe damals Freunde gehabt, die sehr musikalisch waren. Ein sehr guter Freund von mir damals, dessen Vater war schon so Musiker, er hat auf Hochzeiten gespielt und so. Und dann war der auch relativ schnell in der Band und hat immer so, wenn ich bei dem war, so Gitarre gespielt und auch andere Instrumente, Schlagzeug oder so. Und das habe ich, es ist Talent, ist, man muss einfach ehrlich sein, ich habe einfach überhaupt kein Talent. Und mich jetzt dahin zu quälen, Gitarre zu lernen, und selbst wenn ich es lerne, ich wäre ja dann unter den Gitarristen immer noch der schlechteste Gitarrist.
Aber ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie du ernsthaft mit einer Gitarre sitzt und vor dich so ein bisschen hingrammelst und so ein bisschen singst. So. Aber ernst gemeint, ich meine nicht ironisch, Nils, ich meine nicht jetzt Penis Vagina oder so, sondern schon wirklich deine Emotionen. So wie Budi ein bisschen deine Emotionen in einen Song packst und mit der Welt teilst, kann ich mir bei dir null vorstellen irgendwie.
Und wird auch nicht passieren. Und deswegen
die
ist
Blockflöte
für mich
hingegen.
Die musste ich lernen. Das ist die einzige, die ich alle Jahre wieder kann ich noch auf der Blockflöte, glaube ich. Aber es ist auch, die Blockflöte ist auch das schlimmste Folterinstrument. Es ist einfach so ein Hohn, irgendwelchen Grundschülern eine fucking Blockflöte ins Maul zu stopfen und denen zu sagen, ihr spielt jetzt auf bestialisch schlechte Art und Weise irgendwelche Lieder aus dem 17. Jahrhundert, die euch nicht interessieren und packen. Und dann hast du da 25 halb verpickelte präpubertäre Kids, die dann in ihre Holzflöte blasen und es ist ganz fürchterlich. Also, wer denkt sich denn so eine Kacke aus? Ich versteh's nicht. Deswegen, wenn's nach mir geht, hau ich auf den Buzzer. Bedienungsanleitung ist unser nächstes Thema.
Gibt's sowas noch? Wird's noch beigelegt oder musst du einen QR-Code scannen, bei egal, was du dir zulegst, um eine Bedienungsanleitung zu bekommen mittlerweile?
Es gibt noch Bedienungsanleitungen. Die werden teilweise ein bisschen rudimentärer.
Oh, mir fällt ein, doch, ich hatte zuletzt eine in der Hand. Ich hatte einen Mietwagen mir ausgeliehen und ich wusste nicht, wie das mit dem Tankdeckel funktioniert. Und da war ich dann also auf der Tankstelle und wusste nicht, wie das Ding aufgeht und hab die Bedienungsanleitung vom Auto geholt und versucht, da drin zu blättern.
Was ich geliebt habe früher, war Super Nintendo-Spiele kaufen und an der Anleitung schnuppern.
Schnüffeln, wenn sie so neu war.
Die hatten alle einen ganz bestimmten Duft und die hatten diesen Duft von einem neuen Videospiel. Das habe ich abgespeichert mit purer Freude und Emotionen, die rein positiv besetzt ist. Und das ist alles, was ich zum
Thema dieser Geruch von bedrucktem Papier und Tinte, dieser ganz strenge Papier-Tinte-Geruch.
Aber das ist zum Beispiel auch wieder, das geht so ein bisschen rein in diese Zeit, früher war Pumpepunkt besser, weil diese Bedienungsanleitung früher, die waren Teil des Produktes. Du hast eine Schachtel gekauft, da waren bunte Bilder drauf, jede Schachtel war individuell. Es gab jetzt nicht diese normierten Größen, sondern die haben in Größe, Form und Farbe miteinander konkurriert im Regal. Und es gab einfach Spielehersteller, die haben sich Mühe gegeben, ein richtig gutes Produkt abzuliefern. Und dann siehst du das, das hat schon überall einfach geil designt, dann machst du es auf, dann ist da vielleicht eine fette Bedienungsanleitung drin, mit vielen Bildern, die an sich schon einlädt, da an diese Anleitung zu stöbern, die ein Zusatz ist zu dem eigentlichen Produkt, nämlich dem Spiel. Und heute hast du da irgendwelche aufs Maximum reduzierte, maximal reduzierte Plastik, seelenlose Plastikverpackung. Ja, guck mal, siehst du sowas, ne? Und das ist ja nur Konsole. Für PC war das ja noch viel bunter, das Portfolio an solchen Dingen. Da ist natürlich heutzutage ist die große Zeit der Verpackungsbeilagen ist vorbei.
Nils, ja. Hier, guck's dir an.
Ah ja, ISS 64, ja, fantastisch, ja. Und das hier, ist großartig.
Das habe ich auch.
Mit Bildern und so wahrscheinlich, ne?
Ja, es ist. Ein richtig dicke, man, guck mal, wie dick das ist. Ein richtig dickes Booklet.
Ja.
Und am geilsten ist hier meinst hinten immer, hier? In jedem, ja, sehr gut, Gregor. Nice. Und da hinten immer die Notes, wo man nie was reingeschrieben hat. Aber die haben einfach gedacht, so, naja, da kann man sich da Notizen machen, vielleicht in die rechte Ecke. Nils springt mit dem Torwart immer in die linke.
Also ich hatte es, da ich früher Gebrauchtspiele gekauft habe, ich kenne das natürlich auch nur hauptsächlich dann, also von vielen Sachen natürlich auch von Spielen her aus. Ich habe manchmal Notizen gefunden, die der Vorbesitzer da drauf geschrieben hat, wo dann irgendwie so Levelcodes und andere Sachen gewesen sind, natürlich nicht in allem.
Mal gucken, ja gut, bei so NES-Spielen, als es noch keine Batterien gab, da konnte man dann ja so wie bei Metroid oder so die Passwörter haben. Guck mal, Gregor, ich habe das auch noch, aber bei mir ist es leider echt am Arsch. Es ist,
guck mal hier. Zerfleddert.
Ja, es ist leider.
Oh ja, das ist meins sieht auch nicht so viel besser aus, aber das kommt eben durch die Gebrauchtkäufe.
Ist leider einmal irgendwie Wasser drauf ausgelaufen, aber das waren auch richtig schöne. Ich weiß noch in der Final Fantasy 3 hier Anleitung.
Mit Weltkarte.
Ja, mit Weltkarte, ich glaube, die habe ich nicht mehr. Oder habe ich die? Aber da gab es einen Hinweis sogar auf den geheimen Charakter, den man finden konnte. Der war nämlich, hier sind überall so Fotos von den Charakteren. Ja. Und da war halt einer, ich weiß nicht mehr, so habe ich das zumindest in Erinnerung, der war irgendwie auch auf irgendeiner Seite im Hintergrund. Und da wusste man aber, und du hast den aber nicht gefunden im Spiel. Und dann wusstest du, Moment, wer ist das? Diese Figur habe ich nie gefunden. Und das war der Hinweis darauf, dass es eben noch ein Geheimnis gibt.
Weißt du, was ich meine? Umaru und Gogo sind die versteckten Charaktere.
Hier, da ist Gogo. Guck hier, das meine ich.
Das ist Gogo, genau.
Das ist Gogo.
Da musst du in die Höhle auf der Insel. Ich habe dir die Komplettlösung geschrieben.
Ja, ja. Und Gogo war ein geheimer Charakter. Du hast nämlich hier in dem Heft stehen alle Charaktere drin, die du treffen kannst. Und dann hast du diesen Gogo gesehen und hast dich gefragt, so, wo ist, wieso habe ich, ich bin doch fast am Ende des Spiels, wo ist das? Und das ist ja fast schon wie eine kleine Schatzsuche, die mit eingebaut haben. Weißt du, ach, wie geil ist das denn?
Bei Zelda gab es, wenn du dir Zelda für Super Nintendo gekauft hast, so ein kleines, so einen kleinen Mini-Zettel, der versiegelt war mit wichtigen Tipps. Da hieß es nur das Siegel brechen, wenn du nicht
weiterkommst.
Weißt.
Ja.
Ja, oder heute scan eben den QR-Code ein.
Ja, das war ein Stück weit, finde ich, da war mehr Soul in diesen
Auf
Spielen.
Auf jeden Fall.
Gut, aber ansonsten finde ich, Gebrauchsanleitung muss man nicht, könnte man noch jetzt ein bisschen, aber ich würde sagen, wir machen das nächste. Oh, der innere Schweinehund. Sehr schönes Thema. Sehr schönes Thema. Habt ihr einen inneren Schweinehund? Kennt ihr den?
Gibt es eine andere Art von Schweinehund? Gibt es einen äußeren Schweinehund oder so? Was würde das Gegenteil sein? Ich kenne nur den inneren.
Ein äußerer Schweinehund ist einer, so Klaus Kinski würde einen mit Sicherheit, mit Freuden Schweinehund nennen.
Du bist ein Schweinehund, bist du doch!
Ja, so. Das ist einfach eine schöne Beleidigung für jemand, der einfach ein Arschloch ist. Aber ich finde halt, der innere Schweinehund ist ja auch etwas, das man kennenlernt. Je älter man wird, desto besser lernt man den kennen. Und desto besser lebt es sich mit diesem Schweinehund und desto besser weiß man aber auch, was man tun kann, um ihn zu überlisten.
Ja, der innere Schweinehund, also ich, mein erster Gedanke, als ich das jetzt gelesen habe, war natürlich irgendwie was mit Sport oder so. Weil da denkt man ja so, den inneren Schweinehund überwinden und irgendwas sich abverlangen. Ne? Irgendwas machen, wo man sich überwinden muss, von dem man aber weiß, eigentlich ist es richtig, aber man macht es halt irgendwie nicht. Und da muss ich immer an Sport denken, aber ich denke auch an so Sachen wie Ernährung. Im Prinzip alles, wo man kämpfen muss dafür, dass man vernünftiger handelt oder nicht den leichteren Weg geht. Und da kann ich ein Buch drüber schreiben. Also
Wenn du den inneren Schweinehund überwinden könntest.
Wenn ich den inneren Schweinehund überwinden könnte. Und ich merke aber das, was du gerade gesagt hast, stimmt total, Nils, nämlich, dass man, je älter man wird, entweder seinen Segen macht mit gewissen Sachen, wo man dann auch einen Haken dran setzt und sagt so, ja, das ist halt einfach, also das wird auch nichts mehr in diesem Leben, so wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Gitarre lernen oder joggen gehen. Und dann gibt es aber auch wieder so Sachen, wo man merkt, da kann ich mich noch entwickeln oder da habe ich mich entwickelt und zum Beispiel in Streitsituationen oder so gelassener zu werden oder nicht mehr auf alles anzuspringen. Also ich merke das zum Beispiel auch in der Erziehung bei meinen Kindern, wo dann irgendwie, wo man schlauer wird einfach, wo man einfach merkt, da springe ich jetzt nicht drauf an oder ich handle die Situation anders, ich besiege jetzt meinen inneren Schweinehund und gehe auch mal auf jemanden zu oder streckt die Hand aus, auch wenn ich der Meinung bin, ich habe da recht oder die hat sich falsch verhalten oder so. So Sachen, wo man früher gesagt hätte, nö, sehe ich überhaupt nicht ein. Dann ist halt so, wo man dann einfach sagt, so, weißt du was, ich spring da jetzt drüber, ich mache jetzt den Schritt oder so. Also da wird man, glaube ich, im Alter ein bisschen, kann man was dazulernen.
Ja, da bin ich bei dir. Ich würde es fast bezeichnen, wenn wir bei der Analogie bleiben, dass ich dem inneren Schweinehund so ein kleines Gehege zumindest gebaut habe, ne, damit er ein bisschen Auslauf hat. So in der Form, du darfst dich, oder so habe ich für mich das gelernt, jemand, der dann auch dann schlechtes Gewissen hat, ich habe es gesagt, mit Sport, mit anderen Geschichten und so, dass du mit dir überein bist, dass da bei gewissen Sachen du dir ein bisschen Freiraum geben kannst, ne? Weil ständig immer in dieser Bringschuld zu sein, dir selbst gegenüber, bei welchem Thema auch immer, dann bleibt ja nur das Negative irgendwann übrig, ne? Und es muss nicht immer automatisch heißen, dass das nicht geklappt ist gleich komplettes Versagen oder so, sondern dass du dir gewisse Grenzen, respektive das Gehege dann dir zurechtlegst, emotional, und schauen kannst eben, okay, womit bin ich okay? Was kann ich mir noch mit mir noch selbst vereinbaren? Und ich habe auch gemerkt, da bin ich dann am Ende auch glücklicher, als wenn ich dann versuche, alles zu 100% immer, so wie man früher gerne noch agiert hat, das zu machen.
Hm. Ja, also ich habe auch, ich kenne meinen inneren Schweinehund ganz gut. Und es gab so Phasen in meinem Leben, wo ich ganz bewusst den überwunden haben wollte. Ja, wenn es zum Beispiel um welche Sachen ging, vielleicht auch so Jobs oder so, auf die ich überhaupt gar keinen Bock hatte, aber wo ich gesagt habe, so, Alter, ey, du machst das jetzt. Oder Sport ist zum Beispiel bei mir so ein Beispiel, wie ich einen Schweinehund überwinden kann. Und zwar, ich weiß genau, wenn ich jetzt so klassisch Sport machen sollte, also ins Fitnessstudio gehen oder joggen gehen, dann würde ich zu viele Argumente finden, das nicht zu tun. Deswegen habe ich das verknüpft immer so. Habe ich zum Beispiel irgendwie, wenn Fußball ist, so, ich habe zum Beispiel so ein Rudergerät und dann kann ich das so geil kombinieren und dann sage ich mir, okay, pass auf, wenn ich jetzt Fußball gucke, dann kann ich ja auch jetzt nebenbei ein bisschen rudern. Weil dann kann ich ja trotzdem Fußball gucken und mein Körper würde ja in der Zeit sowieso nichts machen. Und so kann ich das verknüpfen. Und dadurch meinen inneren Schweinehund überwinden. Wenn ich das nicht machen würde, würde ich, also dann würde der Schweinehund gewinnen. Und das meine ich mit Schweinehund kennenlernen, dass man so ein bisschen seinen Frieden macht mit dem und die Punkte, wo man weiß, okay, ich kann ihn überlisten, da kann man ihn überlisten und das ist cool. Bei einigen Punkten weiß man, okay, das wird schwierig. Aber man muss, glaube ich, auch so diese kleinen Glücksgefühle, wenn man mal seinen Schweinehund erfolgreich in den Griff bekommen hat, dann entwickelt sich auch ein Glücksgefühl. So, und da darf man sich selbst nicht überfordern, sondern man muss, glaube ich, versuchen, kleine Siege gegen den Schweinehund zu erringen und aus diesem kleinen Sieg heraus so viel Energie kreieren, dass man den nächsten Sieg wieder erringen kann und dann aus einer Vielzahl von kleinen Siegen einen großen Sieg machen. Man darf sich nicht zu viel vornehmen, sonst scheitert man am Schweinehund. Man darf ihn auch nicht unterschätzen.
Das ist ein mieses Schwein einfach.
Ja. Okay. Ich weiß gar nicht, ob wir zeitlich, sind wir eigentlich am Ende zeitlich?
Ja.
Bin mir gerade überhaupt nicht sicher.
Das ist die letzte Frage gewesen. Mhm. Aber es war ein sehr schönes Almost Daily. Wir haben viele Themen behandelt und ich finde auch gelöst.
Das ist also definitiv.
Almost Daily, für mich nach dem großen Senftest von 2020. 20, Grimme-Preis verdächtig. Möchte ich einfach selber sagen. Vielleicht kann der Grimme-Preis seinen inneren Schweinehund überwinden und uns den vielleicht auch mal verleihen.
Wir wissen ja,
früher hätten wir den bekommen.
Ja. Früher war der Grimme-Preis aber auch viel besser.
Ja. Ja, wenn die was schätzen, dann ist es Bescheidenheit auf jeden Fall.
Definitiv. Ihr Lieben, wir schätzen euch. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war Almost Daily. Gregor, Etienne und Nils verabschieden sich. Habt einen wunderschönen guten Tag. Und wenn ihr das hier auf YouTube schaut, lasst einen Kommentar da, drückt auf Like, unterstützt uns im Supporters Club. Bis dahin, macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.
Tschüss.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/almostdaily/almostdaily/almostdaily/almostdaily/almostdaily/almostdaily.